Radio Decca FM. Und hier sind Harry und Chris.
So, und da sind wir mit Radio Decca FM. Leute, eure einzige und beste, ne, einzige weiß ich nicht, aber beste Quelle, wenn es um die Decca 2022 geht. Und ich kann euch eins sagen, der Grizzy und ich, wir sind noch mehr hyped als die letzten Tage, denn die Decca überschlägt sich gerade. Und ich möchte diesen Moment mal eben nutzen, bevor wir so richtig loslegen, um Danke zu sagen für das viele geile Feedback. Leute, ey, auf allen Ebenen prasseln auf uns hier lauter nette Nachrichten ein, wie cool das ist, dass wir Decca FM machen und dass es echt so vielen Leuten gefällt. Vielen, vielen, vielen Dank und bitte, hier eine kleine Bitte, Spotify hat jetzt ja auch Bewertungen, so wie Apple. Ja, ich weiß, nervt richtig und so. Aber es wäre halt mega, wenn ihr beim Bearcast bzw. beim SSMP mal die 5 Sterne geben würdet. Das wäre echt mega cool. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und jetzt geht's los. Grizzy, herzlich willkommen hier in unserer Show. Wie geht's dir?
Ja, Howie, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist Decca-Time. Mir geht's gut. Abgesehen davon, dass die Nerven, dass das Achterbahnkarussell mit dem Live-Ranking-Tag tagtäglich bergauf, bergab geht. Also wirklich wahnsinnig spannend, diese Veranstaltung. Wir haben wieder super viel zu talken und ich kann mich auch nur bedanken für dieses gigantische Feedback. Und ich muss sagen, Leute, ihr erfüllt mir damit so einen kleinen Traum mit meinem Rallye-Talk, mit dem, was wir hier machen. Habe ich ja immer so ein bisschen, ja, die geheime Mission, den Rallye-Sport in Deutschland wieder so ein bisschen bekannter, ein bisschen beliebter zu machen. Ey, und ich habe so ein Gefühl, wir sind da schon auf dem Weg dahin. Also ist schon geil.
Das sind wir, oder wie du sagen würdest, lieber Grizzy, auf jeden Fall. Denn wir haben sogar schon Zuschriften bekommen, dass jetzt einige sich vorher, die haben sich noch nie vorher für das Thema Rallye interessiert und googeln auf einmal die Decca, schauen, was geht da ab, gucken Red Bull TV oder hören einfach Decca FM. Andere schreiben mir, sie haben jetzt fest beschlossen, an Rallyes teilzunehmen selber. Ich raste einfach komplett aus. Ich glaube, wir müssen uns jetzt bald Influencer schimpfen. Das machen wir nicht, ne?
Wir sind
Wüstenjournalisten. Dankeschön.
Ey, ich hab so viele coole Sachen. Decca Profiler wurden wir auch schon genannt, fand ich auch sehr geil. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, du hast das, ich glaube gestern, als wir off the mic gequatscht haben, so schön gesagt, weil ich zu dir meinte, weißt du, es ist zwar eigentlich völlig bescheuert, aber durch diesen Decca-Sonderpodcast hier und dieses ganze Pressethema und Zugang, man fühlt sich so ein bisschen, als ob man Teil von diesem Ganzen ist. Sind wir natürlich gar nicht. Wir sitzen in good old Germany zu Hause. Und du hattest das so schön treffend gesagt, dass so dieser Blick durchs Schlüsselloch, und das fand ich sehr, sehr schön als Bild, so das durchs Schlüsselloch in die Wüste.
Decca FM, euer Schlüsselloch in die Wüste, so ist es, Leute. Ich übrigens funke immer noch mitten aus dem Herzen des Harzes, bin immer noch hier, deswegen entschuldigt hier kleine Delays und Quality-Unterschiede. Ich habe hier ganz minimalisiertes Equipment. Guck doch mal bei Insta rein, da habe ich ein Bild gepostet, wie mein Studio gerade aussieht. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich sehr minimalistisch, aber mit einem feinen Ausblick direkt in die Dunkelheit. Auch schön. Grizzy, mein Vorschlag ist, wir legen direkt los. Wir haben 2 Tage aufzuholen und wir wollen natürlich auch ein paar Side-Facts drumherum bringen heute. Ich würde mal starten mit dem Tag gestern.
Auf jeden Fall.
Ich weiß. Und zwar starten wir mit der dritten Etappe. Das war gestern und das war wirklich ein Paukenschlag. Leute, das ganze, Grizzy hat es eben schon gesagt, das ganze Führungsfeld ist noch enger zusammengerückt. Und wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, KTM dominiert ja seit so vielen Jahren, oder dominierte seit so vielen Jahren, diese Rallye, diese größte und bekannteste Rallye aller Zeiten. Und das scheint sich wirklich letztes Jahr, wie gesagt, Honda schon da am Start gewesen, aber inzwischen Honda und KTM sind nur 2 von vielen Playern geworden. Das ist wirklich unglaublich. Es war ein echter Krimi und vor allem bezieht sich das auf die Gesamtwertung der Rallye, denn da hat sich einiges getan und auch während des Tages mehrfach verschoben. Ganz, ganz verrückt. Die dritte Etappe, die hatte im Prinzip eine kleine Sensation inne, denn der Portugiese Joaquim Rodrigues, der holte seinen ersten Tagessieg in seiner Karriere. Und das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich komplett nice. Und das Krasse ist, das hat er nicht für KTM gemacht, das hat er nicht für Honda gemacht, das hat er noch nicht mal für GasGas gemacht, sondern für den indischen Hersteller Hero. Ey, Grizzy, wer ist
Ey,
Hero?
Wahnsinn.
Die machen doch diese Kameras, oder nicht?
Ey, Hero ist my personal Hero. nicht der Personal Jesus, sondern Personal Hero. Ja, das ist ein super sympathisches Team. Und zwar ist Hero einer der größten Motorradhersteller für den asiatischen Markt. Also eigentlich eher Motorräder mit ein bisschen weniger Hubraum, als wir das vielleicht hier in Deutschland oder Europa gewohnt sind tatsächlich. Und die sind wahnsinnig engagiert seit Jahren, haben ein eigenes Rallye-Bike entwickelt und fahren in der Dakar mit und haben sich wirklich von so einem Mittelfeldkandidaten schon solide in die Top 10 vorgearbeitet. Und jetzt der erste Stage-Win für die Dakar ist für die Jungs super. Was man sagen muss, warum ich die so mag, die sind ganz, ganz offen und transparent auf den sozialen Medien unterwegs, teilen ganz viel über ihre Arbeit. Die machen gerade in Indien ganz, ganz, ganz viel Nachwuchsarbeit, wo die selber Rallyes organisieren mit so kleinen 250 Kubik-Mopeds, wo ein Roadbook drauf ist und so, um Talente zu fördern, um Perspektiven zu bieten. Sind da super engagiert, hatten letztes Jahr auf der Dakar diesen schweren Verlust von Pablo Gonsalves war es, der da tödlich verunglückt ist. Und ist ein super, super nettes Team und ich freue mich wahnsinnig für die.
Also, was halt sehr, sehr spannend war an diesem Tag ist, dass, also erstmal ganz kurz zur Etappe. Wir hatten ja gesagt, die musste ein bisschen geändert werden. Das hatte mit diesen enormen Regenfällen zu tun.
Genau.
Die ja sogar zum Teil für Schnee in Saudi-Arabien gesorgt haben. Komplett
irre, Wahnsinn.
Alter. Ich meine, ey, im Wüstenstaat Saudi-Arabien, weißer Schnee vom Himmel, das ist krank, Alter. Das ist krank, aber gut.
Also wenn du willst, ich habe so ein paar Hard Facts von der Etappe da. Soll ich die mal kurz raushauen?
Sehr gerne. Ich will nur noch kurz, oder sind das deine Hard Facts? Also ich habe mir auch rausgesucht, dass die sehr kurz war. Ne? Also es war ein verkürztes Touchdown.
Genau, also ich habe die Liaisons, die Startzeit und die Special-Kilometer, weil wir haben unser Schlüsselloch nämlich ein bisschen aufgebohrt. Wir haben jetzt den Zugang zur App und bekommen alle Infos, wir bekommen alle Notes von den Briefings, wir bekommen
eigentlich fürs
alle
Fahrerlager bestimmt sind, Leute, ey.
Ja, also das die App, was die Teams vor Ort nutzen, um Infos zu bekommen von der Orga. Wir kriegen auch, wenn Penalties verhängt werden, wenn Einspruch eingelegt wird und so, kriegen wir jetzt alles aufs Handy gepusht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so vorgesehen war von denen, aber.
Aber pst. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, Grisi, 255 Kilometer war das Stück, damit wirklich ein sehr kurzes Teilstück eigentlich.
Jo. Ne?
Und Rodriguez selbst startete als gerade mal Sechster. Mhm.
Genau, da sieht man wieder diese Startposition, dass du nicht als Erster losfährst am Tag, ist echt super wichtig für einen Stage-Win.
Es gibt immer diese Zwischenzeiten, Grisi, ne? Weißt du, was das, kannst du es mal erklären, was es bedeutet, Zwischenzeiten bei Rally, Dakar?
Genau, also das ist so ein bisschen anders wie beim Rundstreckensport, wo ich eben gewisse Streckensektoren habe und eine komplette Rundenzeit. Mhm. Ich habe diese einzelnen Waypoints und Timechecks und immer wenn die Fahrer da durchfahren, dann aktualisiert sich das Ganze und werden dann da die Abstände gemessen. Also weil du kannst ja auf dieser Strecke die nicht komplett durchtimen. Mhm. Über GPS geht das, aber wir haben ja auch schon gesehen, zählt ja gar nicht, dass du als Erster durchs Ziel fährst, sondern tatsächlich,
genau.
Also rein theoretisch kann der, wo als letzter Fahrer losfährt, noch die Etappe gewinnen.
Holen. Klar, klar.
Genau.
Start und Ziel, das war eine Schleife, ne? Und das war der Ort Al-Gaizuma oder so, Al-Kaisuma.
Genau, ja.
Ja, ungefähr so. Und was wirklich krass war an diesem Tag, der Sieger Rodriguez, der hat sich eigentlich den ganzen Tag ein Rennen Kopf an Kopf mit deinem Fahrer geliefert, mit Sanders. Vom Team GasGas. Ja. Und es ging wirklich hin und her. Und es gab keine von diesen Zwischenzeiten, die du gerade angesprochen hast, in denen er mehr, also das Maximale waren, habe ich extra recherchiert, eine Minute und zwei Sekunden, das war das Maximale, dass er mal zurücklag. Ansonsten war alles unter einer Minute. Das ist in Decker-Dimensionen, gerade wenn wir mal so ein bisschen nach früher schauen, das ist halt nichts, ne? Das ist ein Wimpernschlag, Leute. Das ist komplett irre.
Absolut.
Ich meine, wir haben über Roadbook-Fahren und Navigation geredet, ne? Ihr müsst ja nur einmal die falsche Kurve durch den Sand rödeln und schon eine Minute, Leute, da ist der Seitenständer
mal ausgeklappt. Das ist gar
nichts. Ja, den sie nicht haben.
In der Zeit heb ich nicht mal meine Afrika-Töne auf, wenn ich die wegschmeiße. Nee,
ich auch nicht, Digga, So, und dann passiert Folgendes. Sanders aber immer so eher dominierend, ne, dein Sanders. Und dann 37 Kilometer vor dem Ziel, da fehlten Rodriguez gerade mal noch 51 Sekunden auf Sanders. Also wirklich, man konnte die beiden auf einem Kamerabild sehen. Vom Hubschrauber aus und von den Drohnen aus und so. Diese 51 Sekunden konnte er aber im Finish einholen. Und dann fällt Sanders auf dem letzten Stück fast 4 Minuten ein auf Rodriguez. Und fällt damit sogar auf den 5. Platz der Tagesetappe zurück. Und dann, ich habe mich schon gefragt, was ist da denn los? Weil ich konnte das gar nicht so schnell checken. Und Sanders wird im Ziel interviewt und sagt selber, ja, da habe ich einen Snack zu mir genommen, Leute. Ey, was ist da passiert, Alter? Aber ich glaube, das ist Taktik, oder, Grissi?
Genau das wollte ich gerade sagen, weil der gute Sanders hat dann noch am selben Tag einen schönen Story-Post hier auf Insta und Co. rausgehauen, wo er irgendwie von wegen so, ja, just take a snack. Und dann hat er unten Hashtag Strategie darunter gepackt. Der wollte einfach nicht so weit vorne losfahren am nächsten Tag.
Ja.
Und das macht er clever, unser Aussie, der Crazy Aussie.
Ja.
Ja.
Denn wir haben und das haben wir hier bei Decker FM ja schon thematisiert, wir haben schon festgestellt, dass in vorderster Position zu starten immer ein großer Nachteil ist. Eigentlich immer. Denn am Dienstag zum Beispiel, John Barrida hat rund 10 Minuten verloren, weil er vorwegfahren musste, weil er da Navi-Probleme hatte. Sanders am Tag davor, wissen wir, noch viel schlimmer gewesen und
ja,
so.
Ja,
Naja, aber im Ziel
aber
da...
Aber ganz ehrlich, wenn das nicht die neue Snickers-Werbung wird, dann weiß ich auch nicht.
Ja, Mann.
Ey, ohne Spaß, oder?
Ja, Mann. Also,
Sanders, go for Snickerface, ey.
Lass uns wirklich die nächsten Folgen auch mal drüber sprechen, was die da so fooden, weil das ist ziemlich interessant. Da haben wir beim Bergcast auch schon mal drüber geredet. Das ist natürlich sehr speziell. Walkner sieht man zwar ständig mit einem Red Bull im Biwak, aber glaub mal, die haben da noch ganz andere Tricks. Naja, Rodriguez ordentlich gefeiert mit seinem ganzen Hero-Team nachher. Das war natürlich auch absolut verdient. Das ist super, super cool. Das gönnen wir diesem Team. Du hast gerade nochmal angesprochen, wie sausympathisch die sind. Das Podest wurde ja komplettiert, kann man sagen, durch die beiden KTM-Fahrer Toby Price und Mason Klein. Platz 4, Skyler House von Team
Mason Klein übrigens, ganz kurz muss ich einschmeißen, ist ein Rookie, der ist ein bisschen was über 20 Jahre alt, hat die Moto 2 oder Enduro 2 Klasse in der FIM World Rally Championship gewonnen, dominiert, ist mit dem BAS Dakar Racing Team unterwegs, mit dem Team ist meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mein Lieblings-Dakar-Rider Joey Evans seine Dakar gefahren. Und es gibt Gerüchte, dass KTM Factory Racing den Jungen schon auf dem Zettel hat.
Da bin ich mir sogar ganz sicher. Das scheint ja ein absolutes Top-Talent zu sein. So, noch interessant ist Platz 4, Skyler House von Team Husqvarna. Und dahinter Andrew Short,
fünf,
Yamaha, Ricky Brabec, Honda, der Amerikaner, Kevin Benavides, Team KTM, Adrian Van Beveren, Yamaha und mein Fahrer, Matthias Walkner. Matze Walkner, der übrigens in der Gesamtwertung an diesem Platz dann den 4. Platz, glaube ich, den dritten Platz eingenommen hat. Auf dem ersten Platz, das war auch ganz, ganz spannend, ist weiterhin Sunderland, aber er hat während des Tages seine Führung verloren gehabt. Und zwar an Ben Beveren. Musste sie abtreten, aber am Ende des Tages retteten ihn, Achtung, 4 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen, seinen ersten Platz. Und Walkner weiterhin, ich würde sagen, ich bin weiterhin richtig cool im Rennen, aber du mit Sanders natürlich auch. House mit 3 Minuten 55 auf Platz 1, Sanders auch mit 8,54. Aber Leute, das klingt jetzt so viel, wenn man es vergleicht, aber das Spitzenfeld ist einfach krass zusammen. Das ist wirklich unglaublich.
Das sind Minuten, ein paar Minuten, ein kleiner Fehler und das war's. Und ich finde, man sieht sehr schön, ich glaube, Matze Waldner, der legt sich das alles schön zurecht. Du siehst da diese lange Erfahrung, die er hat, wie er da, glaube ich, sehr klug agiert im Rennen. Sanders schon der, wo noch mehr das Messer zwischen den Zähnen hat, würde ich mal einschätzen. Ja, das kann gut gehen. Das kann dich halt natürlich auch viel oder alles kosten. Ja. In dem Sinn, genau. Jetzt ist Stage 3 noch. Sanders hat eine 10-Minuten-Penalty bekommen.
Ja, und dann aber irgendwie auch wieder nicht und so, ne? Was war da los mit deinem Sanders?
Also ihm wurde vorgeworfen von der Orga, dass er eine Time-Control-Zone missachtet hat. Mhm. Weiteres konnte ich dann nicht rausfinden.
Das war nämlich genau der Punkt, wo wir beiden auch irgendwie scheinbar widersprechende Quellen hatten, ne? Das lag an dieser Penalty-Nummer, oder?
Genau. Das lag an dieser Penalty-Nummer. Und Team GasGas hat dann Widerspruch eingelegt und heute in den frühen Morgenstunden kam dann über die App die Entscheidung von der Rennleitung, dass dem Einspruch stattgegeben wurde und dass die Penalty somit aufgelöst wurde.
Mhm. Krass.
Oder aufgehoben.
Mhm. Sehr krass. Ey, ich möchte nochmal einen Shoutout machen, bevor wir dann kurz zu unserem Sidefact und dann natürlich Etappe von heute, Etappe 4 kommen. Ich möchte nochmal ganz kurz auf Danilo Petrucci eingehen, der Ex-MotoGP-Fahrer. Denn du hast es schon gesagt, der will weiterfahren und er macht es tatsächlich. Also ich möchte nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, dass der ist mit seiner KTM liegen geblieben. Ich glaube, Benzinpumpe. Uiuiui, jetzt alle so, ja, KTM, Benzinpumpe.
Keine 1000 Meter.
So, ne? Und so, ja. Aber Leute, Decker. Und der ist dann ganz spektakulär mit Helikopter da weggeflogen worden und hat sich im Biwak entschlossen, doch weiterzufahren. Naja, das hat zur Folge, Grissi hat es bereits referiert in der letzten Folge, er darf offiziell nicht mehr geführt werden und kriegt eine mega Zeit, ich glaube 11 Stunden Zeitstrafe hat er bekommen.
Ich habe jetzt sogar nachgelesen, wie das zusammenkommt, diese 11 Stunden, ich wollte das wissen. Ich habe heute meine Mittagspause damit verbracht, das komplette FIM Cross Country Rally Racing Regularium zu durchforsten und zu verstehen.
Und das Traurige ist, Grissi, am Ende deines Arbeitstags war es das Sinnvollste, was du heute gemacht hast.
Ey, auf jeden Fall. Also ich fand's jetzt nicht traurig.
Erzähl.
Also es ist schon hart Nerd-Level. Ja, und zwar ist es so, wenn ein Fahrer die Stage verlässt, also sprich abbricht, in welchem Rahmen auch immer das ist, dann bekommt er dafür eine 3 Stunden Zeitstrafe plus das, was die Organisation an Maximalzeit für die Stage veranschlagt hat. Also es gibt für jede Zeit Stage eine rechnerische Maximalzeit von Stunden, also es war jetzt in dem Fall 8 Stunden und die wird dann aufaddiert. Und zusätzlich bekommst du einen Strafpunkt, einen Sporting Penalty Point und von denen darfst du in der höchsten Klasse maximal einen haben, um noch FIM Weltcup-Punkte zu bekommen. Und in der drunter darfst du 2 haben und wenn du drüber bist, dann kannst du sogar disqualifiziert werden dann für das komplette Rennen.
Ja.
Und so kamen diese 11 Stunden Zeitstrafe das zusammen so für Danilo Petrucci.
11 Stunden, Leute, das ist schon eine Ansage. Das können wir schon sein, das ist schon lang. Aber Petrucci hat sich entschlossen, dass er weiterfährt und er tut es. Es ist ja sein Dakar-Debüt und der Typ, von dem können wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was erwarten. Der wird weitermachen mit diesem Kampfgeist. Und das wollte ich ganz gerne nochmal einfach erzählen, weil es wirklich eine coole Story so am Rand ist. Ich meine, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich bin ja angepisst, das war's. Ciao. Ne? So. Ist aber nicht so.
Ja.
Das auf jeden Fall zur dritten Etappe. Die vierte Etappe, die Grissi gleich moderieren wird. Da geht's dann von Al-Khwaizuma oder wie es auch immer heißt, in Saudi-Arabien, geht es dann in die saudische Hauptstadt, Riad. Dort,
ganz genau.
Dort wird dann das Biwak aufgeschlagen. Und dann haben wir übrigens Ruhetag, oder? Meine ich.
Ja, genau. Dann ist Rest Day, also bei uns Samstag, glaube ich, ist Rest Day.
Ja.
Oder Freitag?
Ja.
Samstag, glaube ich, ja.
Ja.
Genau.
So, aber erstmal kommen wir jetzt zu unseren Sidefacts. Wir wollten heute ein bisschen über Toby Price reden. Nee, stimmt gar nicht. Über The Price.
über Paying the Price.
So.
Was übrigens ein sehr, sehr guter Film über Toby Price auf YouTube ist.
Ja. Ich glaube, so ein Red Bull-Ding, oder?
ja. Aber sehr, sehr, sehr geil gemacht. Coole Story und so.
Ey, ganz ehrlich, ich sag es ja immer wieder.
So ein bisschen neidisch, ne?
Chrissy, ich sag's ja immer
wieder. Wie der Motorrad fahren kann.
Alles, was, also jetzt mal ab vom Motorradfahren, alles, was Red Bull macht, ne, ist halt immer sau high quality stuff. Das ist einfach so.
Ja.
Das kann ich alles empfehlen. Alles, was die machen. Das ist manchmal inhaltlich fragwürdig. Vor allen Dingen, Red Bull steht eh krass in der Kritik, dass die ihre Sportler eben so gerade so die Extremsportarten, dass sie die so pushen und dass da auch viel passiert und so. Das lassen wir mal alles außen vor. Ich will einfach mal nur sagen, ich als Möchtegern-Filmemacher, alles, was Red Bull macht, sei es im Motorsportbereich, im Skibereich, im Überallbereich, bis hin zu diesen Flight-Suit-Gedöns und so, es ist immer wahnsinnig nice. Guckt euch Paying the Price an. Tobi sowieso, wahnsinnig geiler Typ. Grisi, aber jetzt erzähl mal, wie teuer ist das, der ganze Quatsch?
Jo, also, wie teuer so eine Dakar ist, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze rechnet tatsächlich. Weil es ist ja nicht nur das Startgeld, du brauchst in der Regel ein Motorrad dazu. Da kann man mal roundabout, wenn man so eine KTM Factory Bike oder Husqvarna oder Gasgas, ist egal wahrscheinlich vom Preis, was draufsteht, kann man so zwischen, ja, so grob 33.000 Euro rechnen für das Bike. Mhm. Du brauchst das Navigationsequipment nochmal extra dazu. Das kostet auch nochmal ein paar Tausend. Dann musst du natürlich trainieren und du musst davor schon auch eine Rallye, das sind diese Road-to-Dakar-Rallyes, zum Beispiel die Andalusia in Spanien oder so, musst du gefinisht haben, dass du überhaupt bei der Dakar starten darfst, dass die wissen, okay, der weiß, was er tut. Das kommt natürlich alles mit in das Budget. Mhm. Aber jetzt sprechen wir einfach nur mal über die Gebühr. Also wenn du mit dem Motorrad starten willst, dann kostet dich das 15.700 Euro, ist das Startgeld. Das ist schon mal ein Brett.
Ich klingel mal im Hintergrund so, wir drehen ungefähr um 50.000 Euro jetzt schon.
Auf jeden Fall safe, wird nicht ganz reichen. Es gibt da ein ganz cooles Video von dem Mario Lucchese. Mhm. Da hat er das mal runtergebrochen und er ist mit einer selber aufgebauten Yamaha WR450 mal im Moto gefahren und er war dann so bei roundabout 63.000, 64.000 Euro, was du brauchst, bis du da am Start bist. Das ist so die Range, wenn du mit einem Team fährst, also mit Mechanical Assistance, wirst du irgendwo so bei 80.000, 90.000 Euro aufwärts landen. Und wenn du richtig vorne mitfahren willst, Top 15, dann ist das Budget und die Vorbereitung natürlich nochmal was ganz anderes, Open End.
Naja, klar.
Jo. Aber man kann so ein bisschen was sparen auch. Du musst einfach nur 10-mal die Dakar fahren und ab den 11. Mal zahlst du dann nur noch 14.800 Euro. Mhm. Also das lohnt sich dann schon richtig, dabei bleiben. Das ist wie so Bonuspunkte, so Payback. Und was ganz interessant ist, wenn du ein erfahrener Teilnehmer bist von der Dakar, also schon das zwei, dreimal gemacht hast, dann giltst du als Experienced Driver und dann kannst du so eine Art Patronenschaft für einen Rookie übernehmen.
Ja.
Kannst denen dann angeben, dass du der Patron bist für den Rookie und dann kriegst du einen Rabatt von 500 Euro und der Rookie von 1000 Euro aufs Startgeld.
Aufs Startgeld, ja. Krass, Alter.
Genau. Und wenn du mit alternativen Energien startest, also wenn du jetzt mit dem Elektromotorrad, Grüße an Markus an der Stelle, wir sollten das angehen, vom Electric Ride Park, dann kriegst du einen Bonus von 7.850 Euro aufs Startgeld.
Ja, Alter, aber so ein Elektrobike fährt keine 800 Kilometer Etappen, das weißt du schon, ne?
Ja, das weiß ich. Also es gab bisher einen Franzosen, der ist das Afrika Eco Race mitgefahren und gefinisht, aber war super wild. Der ist dann bei irgendwelchen Privatleuten und hat da laden müssen. Also sehr, sehr spannend.
Aber Grissi, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, dass ich mein Bike auch dahin kriegen muss, dass ich selber dahin kommen muss, dass ich am besten ein kleines Team habe und dieses ganze Infrastruktur drumherum gedöns, ne? Das kommt ja auch alles.
Also ich kann dir mal kurz sagen, was dabei ist. In diesem Startgeld, da hast du die Sporting Rights for Competitors, also du darfst daran teilnehmen, die 12 Racing-Tage. Dann hast du eine, so eine Art Versicherung, zivil, wahrscheinlich, wenn du irgendwie Schäden oder sowas verursachst oder da irgendwie Zuschauer zu Schaden kommen würden, das ist über den Organisator versichert. Du hast Zugriff auf diese ganzen Medicals, also da kommen wir auch wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Die haben ja wirklich ein komplettes mobiles Krankenhaus mit Röntgenärzten, mit Physios und so alles am Start. Das kannst du alles mit nutzen. Dann Medical Fees bis 30.000 Euro, also Behandlungskosten bis 30.000 Euro in diesem Biwak-Krankenhaus. Dann eine Reparation Insurance, das ist auch dieses Schadensthema, wenn du jetzt irgendwo einen Baum umfährst oder einen Zaun oder so. Dann vom 29. Dezember bis 14. Januar bist du komplett verpflegt, das Essen ist dabei. Dann die Award Ceremony, also die große Verleihung am Ende der Rallye, wobei das finde ich ein bisschen komisch, dass sie das aufführen, also dass die Sieger, du kriegst die Roadbooks. Und es ist ein Roundtrip-Transport für die Vehicles von Marseille nach Jeddah. Also dein Fahrzeug wird von der Organisation dahin transportiert. Das ist dann so eine riesige Fähre, wo nur Dakar-Kram drauf ist. Und und alles andere, die Visas, wo du eventuell brauchst, die Flüge, dein Team dahin zu bekommen.
Das kommt
und so
noch
weiter,
dazu.
Genau, dein Assistance Truck, wenn du den dabei hast und so, das kommt alles on top. Also du kannst da schon richtig, richtig Kohle loswerden. Muss
so
man so sagen.
Krass, Alter. So krass. Also Leute, falls ihr das machen wollt, einfach mal Check24, Easy Credit und alle diese Portale checken. Denn in der Zeit verdient ihr natürlich auch kein Geld. Das kommt auch dazu, ne? Also das ist halt auch ein Monat Urlaub. Und ihr müsst trainieren ja auch noch vorher ein Jahr. Also das ist alles nicht so einfach. Aber wir können vielleicht an anderer Stelle, das wäre nochmal eine coole, so vielleicht Bergcast oder Podcast-Folge generell, wo man mal drüber spricht, was hat man denn für Rallye-Möglichkeiten eigentlich mit einem schmalen Konto? Was kann man da so machen?
Das wollte ich gerade sagen, weil das steht für den Rallye-Talk, aber auch gerne für Bergcast oder wir beide zusammen als Nachklang, als Echo von der Dakar können wir super gerne machen. Ich habe da so 2-3 Ansätze.
Perfekt, perfekt. Mein Lieber, ey, wir reden jetzt über die 4. Etappe und ich will mal eine Sache spoilern. Dass ich eben dieses Shoutout an den Herrn Petrucci gegeben habe, das ist kein Zufall. Grissi, du weißt, was ich meine.
Alter Schwede. Das war wieder ein Krimi. Also es ging von Al-Qasuma nach Riad. Und wir hatten heute die längste gewertete Etappe der Dakar dieses Jahr. Wahnsinnig langer Tag. Die sind mit einer Liaison gestartet, also Verbindungsetappe von knapp 100 Kilometer heute Morgen. Mhm. Um 5.15 Uhr mussten die losfahren. Also war offizieller Start im Biwak und um 7.10 Uhr musste der erste Starter in die Special fahren. Also die mussten richtig früh raus, die Jungs. Es ist übrigens da morgens auch saukalt. Du siehst bei den ganzen Berichterstattungen, wie die sich die Hände am Auspuff wärmen und so, weil die haben da 3-4 Grad. Also das ist echt, sie haben immer noch sehr, sehr viel Regen. Die gewertete Special war dann 464,7, also fast 465 Kilometer lang. Und danach mussten die Jungs nochmal 140 Kilometer ins nächste Biwak fahren. Also die waren heute richtig, richtig lang unterwegs, 707 Kilometer. Und ich fand, es war Wahnsinn, wie die schon wieder gepusht haben. Also unglaublich. Stage-Winner war Joan Barrida auf der Monster Energy Honda. Mhm. Und Joan Barrida ist ja so, der ist eine Dakar-Legend. Also er hat schon über 10 Starts und er hat die Dakar aber noch nie gewonnen. Er ist immer sehr solide dabei, er hat schon diverse Podiumsplätze erreicht. Aber ganz oben zu stehen, das fehlt ihm definitiv noch. Und er ist ganz gut im Rennen. Mhm. Den sollte man nicht vergessen, der ist auf jeden Fall heiß.
Aber jetzt kommt's.
Aber da hat sich leider ein bisschen was verschoben, denn eigentlich wäre Daniele Petrucci auf Platz 3.
Eigentlich wäre der ja zu Hause in der Badewanne.
Eigentlich wäre er zu Hause in der Badewanne. Na, aber ihr müsst euch das mal geben. Seine Benzinpumpe geht kaputt. Du fliegst aus dem aus der Stage mit dem Hubschrauber und was weiß ich was, kriegst eine Strafzeit, wo andere echt gesagt hätten, ja okay, ich pack meinen Koffer und fahre nach Hause, Decker 2022, das war's. Allein schon, dass er sagt, nee, ich fahre weiter, die Erfahrung sammeln, da ist er, denke ich, auch Profi genug einfach und hat Kampfgeist genug und hat einfach, also er muss viel Leidenschaft und Spaß an der Sache haben, sonst machst du das nicht.
Ja.
Und dann fährt der heute einfach mal auf Platz 3. Also theoretisch, er hat leider eine 10-Minuten-Penalty bekommen, deshalb dann zurückgefallen auf Platz 15. Aber wäre ihm das nicht passiert, er hat ein Geschwindigkeitslimit übersehen, da deshalb 10 Minuten Zeitstrafe. Aber sonst wäre der einfach auf Platz 3 gefahren.
Das wie ist krass so ist krass, das Alter, der hat so einen Speed, Leute. Und ja, der hat zwar Erfahrung, aber der hat halt null Rallye und so eine Offroad-Sport.
Der ist zur Vorbereitung, ist er die Rallye Sardinia mitgefahren. Mhm. Hat er extra Erlaubnis bekommen, weil das noch zur MotoGP-Saison war. Und er war in Spanien zum Roadbook-Fahren trainieren bei einem Trainer und das war es im Prinzip schon fast. Also der Typ hat wahnsinnig Talent. Ich meine, der fährt schon lange Motocross und alles. Der kann Motorrad fahren, sportlich als MotoGP-Fahrer, natürlich auch fit, auch mental.
Ja, aber Grissi,
Wahnsinn. Und er war heute die schnellste KTM.
So,
er war auf der KTM schneller als Price, schneller als Matze, schneller als...
Alter, das ist unfassbar, Mann.
Wer auch immer.
Und ich meine, selbst wenn du sagst, der kann Motorrad fahren, klar kann er Motorrad fahren. Er kann sogar sehr, sehr gut Motorrad fahren. Aber das ist trotzdem, fährst du nicht die Decker vorne mit. Das ist halt nochmal ein ganz eigener Kosmos.
Nein, das ist...
Also der Typ ist völlig unfassbar, Mann. Unfassbar.
Also ich glaube auch, Petrucci ist jemand, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den auch bald in dem Red Bull KTM Factory sehen. Farben sehen und das, der wird da mitmischen, der hat Bock, der ist heiß, dann müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel
haben. Und auch, finde ich, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Im Interview danach hat er gesagt, als er gefragt wurde, hat er nur so gesagt, ja, das war eine schnelle Stage, ich bin glücklich.
Genau.
Fand ich geil.
Was alle sagen, die haben ja wahnsinnig viel Regen, also war auch in dem Briefing vor der Stage 4 wurde ganz, ganz viel drauf hingewiesen, Leute, es ist sumpfig, wir haben teilweise richtige Wasserlöcher auf der Strecke, bitte passt da und da auf, wurde nochmal im Roadbook 4 Danger Marks ergänzt, also 4 Einträge mit Danger Marks versehen, wo es eben dann sehr schwammig also matschiger Sand und tiefe Wasserlöcher und so sind. Und das war auf jeden Fall wieder eine Stage. Und auch, was mich eben freut, müssen wir auch an der Stelle sagen, Petruccis Leid mit den 10 Minuten ist das anderen Freud. Und zwar die Sherco's.
Ja.
Der
Rui
Gonsalves ist auf seiner Sherco auf Platz 3 dadurch gerutscht, durch die Penalty. Und das ist das erste Podium für Sherco bei einer Rallye Dakar. Ist auch eine sehr, sehr kleine, sympathische Marke aus Spanien. Freut mich riesig. Und wir sehen das wieder. Wir haben die 2 Hondas vorne, dann die 2 Sherco's, eine Husqvarna, eine Gasgas.
Ja.
Dann kommt die erste Red Bull, weil dein Fahrer Howie Matze hat wieder einen sehr soliden 7. Platz,
Alter,
in den
Sand gehämmert. Und ich sage dir, Grissi, Walkner, unser Matze, der... Also ich habe ja die ganze Zeit gesagt, da geht richtig was. Ich habe ja gesagt, Top 3 definitiv. Aber er hat sich mal locker auf Platz 2 in der Gesamtwertung vorgeschoben. Das wird was, mein Lieber.
Jupp.
Das wird was.
Jupp.
Weiterhin vorne ist Sam Sunderland vom Team GasGas. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Auf jeden Fall. Ich gönne dem das auch total. Aber sehr schade ist es gelaufen für den Adrian Van Beveren.
Van Beveren.
Ja, Van Beveren, der vom Team Yamaha, der keinen guten Tag erwischt hat, ne? Und jetzt auf Rang 3 rumgammeln muss.
Ja.
Ich meine,
für den lief es nicht so richtig zusammen. Der ist ganz weit hinten gelandet. Muss hier gucken. Short Oh, den hat's richtig nach hinten gespült.
Also ich hab,
finde ich gar nicht ich so auf die Schnelle.
Ich habe relativ viel gesehen heute und was mir sehr gefallen hat, man hat heute richtig krasse Dünen gesehen. Sowas lieben wir Decker-Fans, ja. Die sind große Dünen gefahren, das macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Und man hat wieder gesehen, gerade wenn man länger im Livestream zugeschaut hat, dass wer vorne navigieren muss, einen ganz großen Nachteil hat. Das ist einfach, ne? Wir halt immer wieder und ich finde es, seitdem wir so viel darüber sprechen, fällt es mir einfach noch viel, viel mehr auf. Und auf so einer langen Strecke ist es natürlich noch beschissener, muss man ganz klar sagen. Ne? Weil es gibt einfach viel mehr Points
lange
Etappe, und ja klar, wo du nicht genau weißt, wo musst du lang. Ne?
Ja, und ich fand's auch wahnsinnig schön. Also die Landschaft und so beeindruckend, das war so richtig. Ich meine, das war so das Dakar-Feeling, die Bilder, die wir alle lieben, die wir alle sehen wollen. Ja, das ist schon super spannend. Was mit dem Blick aufs Gesamtranking noch auffällt, und dann sind wir auch schon fast wieder Richtung Endspurt unterwegs, dass die ersten, nehmen wir mal fünf noch, die sind innerhalb von 10 Minuten. Und wir haben das vorhin schon geklärt, das ist gar nichts. Selbst bis zu Platz 10 mit Kevin Benavides, 25 Minuten, das ist alles noch super offen, super close.
Ja,
total. Das wird noch ein richtig, richtig spannendes Ding.
Spannend ist auch, wir haben ja schon so viel über Navigation gesprochen, es gibt manchmal, Chrissy, du hast da was Schönes auch ausgearbeitet, müssen wir mal gucken, wie wir das noch hier bei Decker FM einarbeiten können. Oder hast du es bei Instagram nicht gepostet, hier die ganzen...
Ich habe das bei Instagram gepostet.
Genau, schau da mal rein.
Können wir auch gerne nochmal bringen.
Schau da gerne mal rein. Und zwar gab es heute mehrere, ich glaube, man nennt die wirklich auch Richtungswechsel, ne? Also wo du wirklich in eine komplett andere Richtung fährst. Nicht von wegen hier mal so ein bisschen rechts halten oder dies und das, sondern wirklich... Und das sind so Sachen, wenn du da was falsch machst, dann bist du halt weg von der Strecke. Das kostet dich richtig Zeit, ne? Und das hat Walkner auch gesagt im Interview heute nach der Etappe. Es war sehr, Zitat, knifflig und der Rhythmus war trotzdem entsprechend schnell, weil es so viele Richtungswechsel gab. Ne? Und er sagte, er war in einer coolen Gruppe, zusammen mit seinen Buddies Kevin und Adrian, sagte er. Die haben sich in der Navigation immer so ein bisschen abgewechselt und es hat ihm sehr großen Spaß gemacht, aber es ist anspruchsvoll, es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auf der anderen Seite.
Zur Navigation auch. Toby Price hat mal gesagt, wenn du nach so einer 8-Stunden-Stage da ankommst, your brain is fried.
Weil das
vom Kopf her einfach, du bist da durch. Ne? Du musst da, glaube ich, erstmal irgendwie eine Stunde klarkommen und ein bisschen runterkommen, weil das wirklich super anstrengend ist.
Ja. Gut, gehen wir nochmal die Gesamtwertung durch. Du hast ja eben schon ganz viel gesagt. Auf 1 Sam Sunderland, auf 2 Matze Wagner, auf 3 Adrian Van Beveren, auf 4 Daniel Sanders. Dein Fahrer hat im Moment 7 Minuten und 7 Sekunden Rückstand auf die 1 und ist ziemlich genau 4 Minuten hinter Walkner. Auf 5 Santolino, auf 6 Pablo Quintanilla vom Team Honda, auf 7 Joan Berida, Skyler House auf 8, Stefan Switko auf 9, auch Team KTM, und Kevin Benavides auf 10. Es läuft nicht gut für Toby Price.
Nee, der ist, aber ich glaube auch, der hatte keine gute Saison, verletzungsbedingt, wenig gefahren und so. Ich glaube, Price ist nicht in einem guten Mood, so richtig auf Level. Und ich glaube, er fährt aber auch nicht volle Attacke.
Ja, okay.
Ist so ein Gefühl.
Okay. Gut, Chrissy, damit sind wir durch mit der KFM. Wir haben noch unseren History-Ausblick, oder ich weiß gar nicht, wie wir es nennen, unseren Throwback.
Yo.
Und wir machen das heute mal so, ich gebe dir eine Jahreszahl. Und du gibst mir Facts.
Genau.
Was hältst du davon?
Was zwischen 79 und 20? Ganz kurz noch, unsere Molly Motos wollen wir nicht vergessen.
Ja, natürlich.
Dein Simon Marcic ist auf einer soliden Position 10.
Ja, der fährt solide.
Bei den Molly Motos.
Der fährt solide.
Der fährt echt solide.
Deine Kirsten Landman ist raus. So.
Jo.
Das ist schade.
So sad.
Aber wir wünschen alles Gute und hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder mitfährt. Ich gebe dir das Jahr 1982.
1982. Ja, da hatten wir eine ganz klassische Dakar, die in Paris wirklich gestartet ist und in Gao am 10. Januar, Dakar Lake Rose am 20. Januar geendet hat. 10. Januar war der Rest Day in Gao. Sie haben eine komplette Distanz von 10.000 Kilometer absolviert, sind von Frankreich über Algerien, Mali in den Senegal gefahren. Und es sind 233 Autos, 129 Motorräder gestartet, 23 Trucks. Und es sind insgesamt davon 127 Fahrzeuge in Dakar angekommen. Und von den Motorrädern, 129 Motorräder waren es am Start, im Ziel nur noch 33.
Und, wie krass, Alter.
Wahnsinn, oder?
Wie krass.
Wahnsinn, Mann. Ey, das sind Verluste, ja. gewonnen hat übrigens auf dem Motorrad Cyril Neveu auf einer Honda. Da geht mir natürlich so ein bisschen das Herz auf. Jo, was haben wir denn noch? Official Teams von BMW war Oriol und Fernuil am Start, Yamaha, Baku und Merel Edson Paul Mingels. Und Honda war mit Neveu, Regini, Descholz, Vassard und Drobeck, also mit vier Fahrern am Start.
Jo.
Das war mal so ein kurzer Ausblick. Mhm. Ansonsten gibt es noch so, welche sind auf einer Yamaha 500 XT mitgefahren, sind sogar angekommen. Und Honda hat es irgendwie, also es das heißt ja, das Honda-Syndrom hat es immer noch nicht geschafft, sich so richtig durchzusetzen in Afrika, da, obwohl sie die Dakar gewonnen haben. Mhm.
So, liebe Leute, ey, Decker FM, ja. Ich halte es ja kaum noch aus, aber wir haben noch ein paar spannende Tage vor uns. Ich habe nochmal gerade in den Timetable geschaut, wir haben morgen
eine Attackenetappe.
Wir fahren morgen wieder eine Schleife von Ridda nach Ridda und dann nochmal, es gibt zwei Schleifen durch die Wüste, zwei verschiedene Strecken, die jeweils wieder in der Hauptstadt enden. Und dann Samstag ist der Restday, das heißt, wir hören uns am Freitag irgendwann nochmal, ne, oder? Irgendwann späten Freitagabend.
Auf jeden Fall.
Und legen den Restday damit ein und schauen mal, wie es weitergeht. Matze Wagner hat heute gesagt, die Rallye ist noch lang. Und das ist natürlich auch irgendwie geil, denn wir haben noch richtig was zu besprechen bei Radio Decker FM mit eurem Grizzy und dem Howie. Und ich freue mich schon wie Bolle, Alter. Nur mal ganz kurz, Blick hinter die Kulissen, Blick durch Schlüsselloch zu uns hier ins Making-of. Grisi und ich schicken uns permanent Nachrichten den ganzen Tag. Wir sind wirklich komplett durchgedreht. Ja. Ey, Rally Dakar, Leute, 2022. Vielleicht die spannendste und beste Rally Dakar aller Zeiten. Wir werden es irgendwann erfahren. Ich sag ciao. Grisi, du hast wie immer das letzte Wort.
So ist es, mein Lieber. Bis dahin, macht es gut. Stay tuned bei Radio Dakar.
FM.